Auf dem Flughafen von Doha steigen jährlich über 50 Millionen Passagiere um. Bei den Doha Open geben sich die weltbesten Tennisspieler die Klinke in die Hand. Doha, die Hauptstadt von Katar, war Schauplatz der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Doch mit diesem Frieden war es Anfang der Woche vorbei. Israel führte eine bislang beispiellose Operation durch. Die Luftwaffe bombardierte erstmals ein Ziel in Katar. Ziel war die Spitze der Hamas und damit die Männer, die den Angriff vom 7. Oktober 2023 geplant haben sollen. Über die Folgen des Angriffs und die Reaktionen sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Israel, Pierre Heumann. Guten Tag.
Guten Tag, Gumi.
Die Hamas hat den Angriff als gescheitert bezeichnet. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu nannte die Operation direkt nach der Durchführung optimal und präzise. Welche Informationen haben Sie jetzt zum Erfolg?
Es scheint so, dass es nicht der Erfolg war, den sich die Israelis erhofft hatten. Damit will ich sagen, die Hamas-Spitze, die eigentlich im Visier war, die ist offenbar davongekommen. Man weiß nicht, ob sie davon gewusst hatten und sich in Sicherheit gebracht hatten oder ob sonst ein Fehler war. Tatsache scheint zu sein, dass die großen Worte von Netanyahu am Dienstagabend sich bisher nicht bewahrheitet haben.
In Katar sitzt ja auch das Verhandlungsteam für Geiselfragen. Also hat Israel versucht, genau die Männer zu vernichten, mit denen es eigentlich verhandeln soll?
Man muss vielleicht ein bisschen zurückblicken. Das sind genau die Männer, die den 7. Oktober geplant und durchgeführt haben. Das waren die Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 23. Und das ist in Israel bis heute nicht vergessen und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell vergessen werden. Also es ging eigentlich darum, diesen Burschen quasi das Ende zu bereiten. Interessant ist der Zeitpunkt, denn in dieser Woche hat der Außenminister Israels Gideon Saar zweimal betont, dass Israel den Waffenstillstandsvorschlag der Amerikaner, der eigentlich in Jerusalem vorbereitet wurde, dass Israel diesen Vorschlag Trumps annehmen würde. Und im Rückblick fragt man sich, was soll das? Also wenn Israel diesen Waffenstillstandsvorschlag annimmt, wieso wollen sie dann diese Leute, die eigentlich unterschreiben sollten, ausschalten? Es gibt die Theorie, klingt aber etwas nach Verschwörungstheorie, ich will das nicht ausschließen, trotzdem, es gibt die Theorie, dass Saar diesen Satz, Israel würde die Waffenruhe, die die Amerikaner vorgeschlagen haben, annehmen, dass der das gesagt hat, damit die Hamas quasi veranlasst ist, sich an einem Tisch zu treffen, um das zu behandeln, ob sie das annehmen wollen oder nicht. Und das wäre dann quasi eine Falle gewesen. Aber wie gesagt, das ist Spekulation. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass die Israelis mit solchen Tricks arbeiten.
Wenn es eine Falle wäre, würde das die Glaubwürdigkeit der Israelis schwer beschädigen und möglicherweise dann auch das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Und egal, Verschwörungstheorie oder nicht, das ist ja die Frage, die auf dem Tisch liegt. Was wusste Trump davon und was bedeutet das für das Verhältnis der USA und Israel?
Trump hat gleich gesagt, er habe davon nichts gewusst. Erst quasi 2-3 Minuten vor dem Eintreffen der Flieger in Doha sei er informiert worden und habe seinen Nahostdelegierten Witkow beauftragt, die Katari zu warnen. Nun, es ist vieles unklar, aber ich kann mir nicht vorstellen, und eigentlich viele Experten hier in Tel Aviv können sich das auch nicht vorstellen, dass Israel so eine Aktion in Katar durchführt, ohne die Amerikaner wenigstens zu informieren, vielleicht sogar ein Okay zu bekommen. Aus folgendem Grund: Katar ist eine der wichtigsten Stützpunkte der Amerikaner im Mittleren Osten. Dort ist eine Airbase installiert mit 8.000 bis 10.000 amerikanischen Soldaten, die enorm wichtig ist zum Schutz der amerikanischen Interessen in der Region. Nun kann man sich nicht vorstellen, dass die Amerikaner, die hier auch ein Spionagezentrum haben, dass die davon nichts gewusst haben oder nichts gemerkt haben. Und deshalb glaube ich die Theorie nicht oder die These nicht, dass die Amerikaner überrascht worden sind. Aber andererseits muss der Trump natürlich sagen, das war nicht schön, er sei wütend, zumal er Katar braucht. Also Amerika und Katar sind gegenseitig aufeinander angewiesen. Katar, weil die Amerikaner ihm einen Schutz bieten durch die Präsenz der Basis, weil Das macht sie praktisch unangreifbar, zum Beispiel für die Saudis, die ein Interesse haben könnten, Katar anzugreifen. Aber auch die Katari brauchen die Amerikaner aus wirtschaftlichen Gründen. Und es ist ein gegenseitiges Interesse. Und deshalb glaube ich nicht, dass diese Aktion, diese Operation, dass die negative Folgen haben wird.
Also gehen Sie davon aus, dass sich das Verhältnis der USA, Israels und Israels-Katars nicht dauerhaft verschlechtern wird?
Das glaube ich nicht, weil die Katari, die hatten bisher den Eindruck, und das wurde ihnen auch versichert, dass die Hamas und dass sie selber unangreifbar sind von den Amerikanern oder von den Israelis. Und sie haben jetzt gemerkt, dass das offenbar nicht so ist. Und sie werden dadurch wahrscheinlich versuchen, stärker als bisher die Hamas unter Druck zu setzen, damit sie in die Waffenruhe einwilligt. Ob die Hamas das dann wirklich tut, ist eine andere Frage. Aber bisher hat Katar wenig unternommen, um die Hamas unter Druck zu setzen, damit sie einer Waffenruhe zustimmen.
Die israelische Armee ist jetzt tätig geworden im Iran, im Libanon, in Syrien, in Jemen und jetzt auch in Katar. Die internationalen Reaktionen waren ja eindeutig kritisch. Unter anderem hat auch die Europäische Union sich dazu geäußert. Ursula von der Leyen sprach jetzt von Sanktionen gegen einzelne Mitglieder des israelischen Kabinetts. Wird das in Israel wahrgenommen?
Ja, es wird schon wahrgenommen, aber man nimmt es nicht sehr ernst, muss ich sagen, weil man ist nicht der Meinung in Jerusalem, dass die Europäer ein wichtiger Faktor sind, obwohl die Drohungen, also jetzt auch von Spanien und von England und von Frankreich, die sind durchaus ernst gemeint von den betreffenden Ländern und die könnten Auswirkungen haben, aber die Israelis sind nicht der Meinung, dass das für sie von großer Relevanz ist. Ende September soll die UNO über den Staat Palästina entscheiden, ob der quasi aufgenommen wird in die Weltgemeinschaft. Die Israelis sind daran, sich darauf vorzubereiten, indem sie damit drohen, die Westbank zu annektieren, in der Hoffnung, dass das vor allem die Europäer und auch andere Länder davon abhalten könnten, Palästina anzuerkennen.
Lassen Sie uns noch auf die möglichen Konsequenzen dieses Angriffs in Katar blicken. Also die Mutter einer Geisel, Einaf Sangauka, wird zitiert mit den Worten: Es könnte sein, dass in diesem Moment der Premierminister tatsächlich meinen Martern ermordet und sein Schicksal besiegelt hat.
Genau.
Sehen Sie noch Hoffnung für die Geiseln?
Ich sehe je länger, je weniger Hoffnung, muss ich sagen, unabhängig von diesem Angriff. Es sind noch knapp 20 Geiseln, die leben, wenn man das noch Leben nennen kann. Und die sind seit bald 2 Jahren in Geiselhaft unter unmenschlichen Bedingungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch lange überleben. Die Hamas droht in der Tat damit, die Geiseln zu ermorden, sollten israelische Truppen in die Nähe kommen. Ich spreche jetzt von Gaza, das hat mit dem Angriff auf Doha nichts zu tun. Die Hamas hat sich bisher nicht geäußert, was dieser Angriff auf das Leben der Geiseln für Auswirkungen haben wird. Aber ich glaube, diese Geiseln bedauernswerterweise werden kaum überleben.
Die israelische Armee soll sich auf die Besatzung von Gaza-Stadt vorbereiten. Wie weit ist man da? Was soll damit erreicht werden?
Man will die Hamas in Gaza-Stadt, wo das Hauptzentrum, die Zentrale der Hamas in Gaza ist, will man definitiv erobern. Einige Hochhäuser wurden bereits dem Boden gleichgemacht. Es sind nicht 50, wie Netanyahu kürzlich gesagt hat, sondern es sind 3, höchstens 4. Aber immerhin, das sind 3 bis 4 Hochhäuser, die weg sind. Und die Leute wurden mit Flugblättern und mit Telefonanrufen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und in den Süden zu ziehen, der jetzt schon ziemlich überfüllt ist, weil die Israelis in den nächsten Tagen dort definitiv einmarschieren wollen. Und die Frage ist nur, was sie dann vorhaben. Mir sind keine Pläne bekannt. Es gibt keine Exit-Strategie, was Israel mit Gaza und mit der Bevölkerung von Gaza vorhat. Es gibt da verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Forderungen. Die extremen Minister in der Regierung, die möchten eigentlich eine Militärverwaltung in Gaza einrichten und den Küstenstreifen wieder besiedeln, wie das bis vor 20 Jahren der Fall war. Andere warnen davor.
Besiedeln mit jüdischen Siedlern, die dann neben den Palästinensern leben.
Genau. Das war schon mal bis 2005 und dann hat der Ariel Sharon hat alle Siedlungen, das waren 8000 Siedler, hat er mit Gewalt entfernt. Das war ein Riesendrama für das Land, weil das waren Leute, die eigentlich den Scharon gewählt hatten. Und das waren überzeugte Ideologen, die fanden, wir müssen dort wohnen. Das könnte wieder passieren, diese Besiedlung. Das ist aber alles noch offen. Da kommen wir wieder darauf zurück, dass eben bisher noch keine richtigen Pläne vorliegen, keine Exit-Strategie oder keine Strategie, was man mit dem Gazastreifen will, auf mittlere und auf längere Sicht. Und das ist einer der größten Vorwürfe an Netanyahu, dass er solche Diskussionen immer wieder und systematisch unterdrückt hat und nicht zugelassen hat.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat im EU-Parlament erneut von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen und dass man daran weiter arbeiten werde und dass die israelische Regierung diese Zwei-Staaten-Lösung derzeit gefährdet. Wie viel Hoffnung hat man in Israel auf eine solche Lösung?
Eigentlich keine. Und ich glaube auch nicht, dass sie realistisch ist. Also wenn man sich das Gebiet anschaut, muss man sich einfach fragen, wo sollen denn diese zwei Staaten sein? Realistischer wäre es vielleicht von einer Drei-Staaten-Lösung zu sprechen, also Gaza, Westbank und Israel, wenn schon überhaupt. Das wäre ein Szenario. Aber die Zwei-Staaten-Lösung, die klingt so, als ob Gaza und die Westbank ein Herz und eine Seele wären. Das ist überhaupt nicht so. Die beiden hassen sich aufs Blut. Die hatten einen Bürgerkrieg zu Beginn der 2000er Jahre. Die haben sich von den Dächern gestoßen und die Fatah musste flüchten. Also, dass man sich hier überhaupt eine Zwei-Staaten-Lösung noch vorstellt, scheint mir ein bisschen verwegen. Ich weiß auch nicht, wo genau diese zwei Staaten sein sollten. Es gibt 500.000 Siedler, die müssten evakuiert werden. Israel tat sich schon schwer, 8000 Siedler aus dem Gazastreifen zu evakuieren, vor 20 Jahren etwa. Aber 500.000, das wäre eine andere Größenordnung. Also man könnte sagen, okay, die Siedler können dort bleiben, im neuen Staat Palästina, wo auch immer der wäre. Aber hätten sie dann politische Rechte zum Beispiel? Oder wer wäre die Polizei? Wer wäre ihnen unterstellt? Das sind alles Probleme, die man sich, scheint mir, nicht überlegt hat, wenn man von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht.
Israels Militär hat die Hamas-Führung in Katar angegriffen. Wir sprachen mit unserem Korrespondenten in Israel. Vielen Dank, Pierre Heumann.
Vielen Dank.